Herzlich willkommen zu Münsterland ist bunt, von A wie Acker bis Z wie Zucchini. Der Podcast der Kommission für Agrarfragen der KfD und des Ernährungsrat Münster. Lasst uns nachhaltig genießen.
Herzlich willkommen zur Podcastaufnahme von Münsterland ist bunt, dem Podcast vom Ernährungsrat Münster und der KfD-Kommission für Agrarfragen. Ich bin Sophia Siemes, ich sitze hier mit Anne Halbur und heute sprechen wir zum Thema Nutri-Score. Dazu ist René Knelig zu Gast. Bitte sag doch mal kurz was zu dir, René.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist René Knelig, ich bin Ernährungswissenschaftler, Lebensmittelwissenschaftler und auch Vorstandssprecher des Ernährungsrates Münster und versuche mich da aktiv einzubringen bei dem Thema Ernährungsberatung, Ernährungswende, Ernährungssystem aktiv gestalten und ja, bin froh, dass ich hier bin.
Dankeschön, dass du da bist und du hast auch definitiv Expertise zum Thema Nutri-Score mitgebracht und hast sie auch als Ernährungswissenschaftler. Und Anne, warum genau ist das Thema für uns eigentlich heute so spannend?
Ja, der Nutri-Score ist auf vielen Produkten in Lebensmitteln angebracht, aber wird dieser Nutri-Score genutzt und was sagt er aus? René, kannst du uns dazu was sagen? Was sagt der Nutri-Score dem Verbraucher aus?
Ja, der Nutri-Score als solches ist erstmal eine Skala, die ist semantisch angelegt und hat 5 Stufen, die Buchstabenklassen von A bis E. Und soll suggerieren im direkten Lebensmittelvergleich, welches Lebensmittel in Anführungsstrichen gesünder ist und welches eben weniger. Das ist zumindest erstmal der Grundaufbau von dem Label. Und wie es zu diesem Label gekommen ist, liegt daran, dass man tatsächlich sich überlegt hat, okay, wie ist denn so eine No-Label-Situation? Wann greift der Konsument zu welchen Lebensmitteln? Und hat herausgefunden, in dem Moment, wenn es ein Tool gibt, welches der Konsument nutzen kann, dann entscheidet er sich tendenziell für das gesündere Lebensmittel. Das war so ein bisschen der Beweggrund.
Kann ich mal kurz einhaken? Es ist ganz klar, dass es hier um verpackte Lebensmittel geht, ne? Also nicht zum Beispiel eine Kartoffel kriegt keinen Nutri-Score, sondern es geht darum, dass sowohl eine Plastik- als Papierverpackung, dafür gilt dieses Label.
Ja, genau. Okay. In der Regel ist es so, dass man sich so die Eselsbrücke schaffen kann, alle Lebensmittel, welche eine Nährwertkennzeichnung tragen, also die schöne Tabelle hinten, auch diejenigen können quasi einen Nutri-Score tragen. Das heißt, ich finde es zum Beispiel nicht auf Obst.
Ich finde den Nutri-Score auf verpackten Lebensmitteln, du sagst, auf Lebensmitteln, die eine Nährwertkennzeichnung auf der Verpackung tragen.
Genau.
Dazu gehört aber offensichtlich nicht Kaffee. Warum nicht?
Weil Kaffee per Definition, also per Lebensmittelrecht, die Nährwertangabe nicht verpflichtend auf der Verpackung drauf haben muss.
Für andere Lebensmittel ist das verpflichtend?
Ja.
Gut zu wissen. Okay, da haben wir den Profi zu Gast.
Genau, und damals wurde er eingeführt von Frankreich. Da wurde unter anderem auch diese Studie gemacht, wo man halt herausgefunden hat, dass die Leute mit einem Label die deutlich bessere oder gesündere Entscheidung treffen. Und das wurde 2016, 2017 rum in Frankreich dann ins Leben gerufen bzw. akzeptiert über das Parlament damals. Und seitdem haben wir es auch in Ländern wie zum Beispiel Deutschland, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Spanien, Niederlande und auch ganz viele sind quasi noch auf der Beobachter- oder Freiwilligenliste, die mehr oder minder noch nicht sich so ganz entschieden haben wie wir, dass wir es wirklich auch über einen Ratsbeschluss verbindlich mehr oder weniger aufgelegt haben, dass wir das haben möchten. Allerdings da an der Stelle heißt verbindlich nicht, dass das jeder drauf bringen muss, sondern die Hersteller können es tatsächlich freiwillig drauf bringen.
So habe ich es auch verstanden. Aber wer steckt denn hinter so einem Nutri-Score? Wer vergibt das sozusagen? Ist das Amt für ist das Cem Özdemir fürs Landwirtschaftsministerium? Wer völliger Witz, ne? Ist natürlich klar, dass Cem Özdemir das nicht persönlich macht, aber welches Ministerium, welche Instanz steckt dahinter?
Das ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Das ist also doch Cem, okay. Okay, aber der Nutri-Score ist also etwas, was hochoffiziell vergeben und geprüft wird, obwohl es freiwillig ist.
Also es ist ein Label, was sich berechnen lässt und dieses Label kann ich auf mein Produkt drucken.
Wer gibt die Kriterien vor, beziehungsweise was sind die Kriterien? Denn Anne und ich waren einkaufen und haben uns gefragt, Das ist schön. Dann haben wir so ein C in E. Wir kaufen natürlich nur A-Produkte, Anne, so klar.
Relativ wenig Verpacktes, sage ich mal so. Da hat sich bislang die Frage gar nicht gestellt, muss ich ehrlich sagen. Und die letzten Tage war ich einkaufen und habe konkret auf diese Labels geachtet, auf den Nutri-Score, und war doch ziemlich erstaunt bei manchen Produkten. Die hätte ich einfach anders eingeschätzt. Und René, es ist doch richtig so, dass dieser Nutri-Score nur einen Vergleich innerhalb der Produktgruppe darstellt. Beispielsweise die Pizzen untereinander oder Zwieback untereinander. Ist das so richtig?
Exakt so ist es, ja. Ja. Also ich darf jetzt an der Stelle nicht ein A aus einem Joghurt vergleichen mit dem B aus der Mehlabteilung. Das geht so tatsächlich nicht.
Und wie kann ich als Verbraucherin herausfinden, nach welchen Kriterien jetzt zum Beispiel dieser Zwieback bewertet worden ist?
Ich kann das, wenn ich mir die Mühe mache, tatsächlich sogar ziemlich gut nachvollziehen. Es gibt nämlich eine Excel-Tabelle im Internet, die kann man sich runterladen.
Eine Excel-Tabelle?
Eine Excel-Tabelle. Okay. Und man kann tatsächlich den Nutri-Score dann selbst bestimmen, selbst berechnen lassen, indem man einfach die Nährwertkennzeichnung des Lebensmittels in diese Excel-Tabelle überführt. Und dann sagt die Excel-Tabelle: herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein B oder ein C oder ein D und so weiter.
Spannend. Also es herrscht eigentlich potenziell eine große Transparenz für diese Bewertung. Wenn man natürlich unterstellt, dass die Nährwerte korrekt berechnet worden sind.
Genau, gehen wir davon aus, dass die Nährwerttabelle ordnungsgemäß und auch genau das beinhaltet, was auch wirklich wiedergegeben wird in dem Lebensmittel, dann ist das tendenziell so. Ja, warum tendenziell? Es gibt eine kleine Schwachstelle, und zwar per Lebensmittelrecht, und zwar genau genommen laut der Lebensmittelinformationsverordnung ist es so, dass die Ballaststoffe nicht auf dem Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen. Allerdings sind die Ballaststoffe ein wesentlicher Bestandteil des Nutri-Scores. Das heißt, da herrscht dann ein wenig Unklarheit an der Stelle. Das ist eine freiwillige Angabe. Das machen oftmals natürlich die Hersteller auf jeden Fall schon mal in der Regel, wenn es für ihr Produkt spricht. Weil Ballaststoffe positiv belegt sind, was ja auch alles vollkommen richtig ist. Nur in dem Moment, wenn Ballaststoffe bei dem Produkt nicht wirklich eine Rolle spielen, dann müssen sie auch nicht deklariert werden. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich nachvollziehen möchte, ob das jetzt wirklich oder wie dieses B, C, D entstanden ist. Das wird dann etwas schwieriger.
Okay.
Ist allerdings an der Stelle die einzige Lücke. Weil alles andere, was relevant ist für die Berechnung des Nutri-Scores, wie zum Beispiel der Energiegehalt, wie der Zuckergehalt, wie die gesättigten Fette, wie das Salz, das sehe ich alles auf der Verpackung. Das sind quasi die Negativpunkte. Die Positivpunkte würden jetzt bringen: Proteine, sehe ich auch. Ballaststoffe, bereits gesagt, sehe ich nicht. Und dann wird es noch ein ganz klein bisschen schwammig bei der Aussage des Nutri-Scores bezüglich der Anteile an Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Das ist so ein bisschen schwerer nachzuvollziehen.
Okay, das klingt nach, man sollte sich schon auskennen mit der Materie. Und ich denke jetzt nicht, dass wenn wir jetzt im lokalen Supermarkt uns mal eben eine Packung Zwieback holen, dass wir als Feldwald- und Wiesenverbraucherinnen als erstes zur Tabelle gehen würden, obwohl es geht. Ja, okay. Aber prinzipiell wird uns eine ganze Menge Handlungsmacht in die Hände gegeben.
Das stimmt. René, wie siehst du das, wenn du einkaufen gehst? Schaust du dir den Nutri-Score an oder wie machst du das in deinem praktischen Leben?
Also ich selber für mich schaue ihn mir eigentlich nahezu nicht an. Aus dem Grund, wahrscheinlich, weil ich mich einfach mal als Experte betitel und sagen würde, ich kriege eigentlich relativ gut die Informationen, die ich haben möchte, über das kurze Studieren der Zutatenliste, Nährwerttabelle auch so, wahrscheinlich sogar noch genauer, und zwar in dem Rahmen, wie ich es tatsächlich dann auch wissen möchte. Wo ich schon ganz gerne noch benutze, ist es, wenn mir Lebensmittel über den Weg laufen, die ich tagtäglich benutze, und ich dann schon irgendwie merke, huch, jetzt auf einmal gibt es einen besseren oder einen schlechteren Score, dann muss es ja eine Veränderung gegeben haben. Und spätestens dann kommt quasi für mich der Hinweis, Moment mal, hier gab es wohl irgendwo eine Rezepturänderung. Und das wird dann ja wiederum spannend. Erstmal ist es retroperspektiv ganz spannend, habe ich es selber gemerkt, indem ich es einfach geschmacklich oder optisch wirklich gemerkt habe. Oder halt einfach war es irgendwas, was nicht wirklich aufgefallen ist.
Naja, wir kennen es ja in der Regel mit dem Button auf der Verpackung, jetzt verbesserte Rezeptur. Wo man immer fragt, ach, vorher war es Mist, gut zu wissen. Ja, okay. Also wir haben uns nämlich selber auch gefragt, hat es eine Relevanz für uns im Einkauf in der Zukunft? Denn ich glaube, gerade dieser Punkt, dass es dieselbe Lebensmittelklasse nutzt als Vergleichsbasis, ist etwas, was immer wieder zur Erklärung notwendig ist. Als wir auch das erste Mal über den Nutri-Score gesprochen haben, in der Vorbereitung vom Podcast, war das auch gar nicht unbedingt klar, dass es darum geht. Und das, finde ich, ist ein Hindernis. Oder beziehungsweise empfinde ich als das finde ich sehr kompliziert. Aber für mich ist tatsächlich auch ein großes Thema, dass der Anbau der Lebensmittel, also zum Beispiel auch die Rolle von Biolandwirtschaft, überhaupt keine Rolle spielt. Das, finde ich, ist einfach ein großer Punkt, der wegfallen gelassen wird, der aber auch eine große Rolle spielt, meiner Ansicht nach, in Ernährung, aber eben auch im Weitergedachten. Was hier eben völlig unterschlagen wird, weil es nur um Lebensmittelphysiologisches geht.
Ja, ja, absolut. Also zwei Dinge dazu. Zum einen muss man natürlich betrachten, an wen ist vor allem überwiegend die Idee des Nutri-Scores gerichtet. Sicherlich möchte ich behaupten, nicht an jene Personen, die sich in dem Bereich auskennen, sondern eher an die Personen, die Ernährung ja mehr als ein Laster betrachten, die im Zweifel auch schnelle Entscheidungen treffen müssen. Also wenn ich mir nur alleine mal angucke, wenn ich in einen Supermarkt gehe und ich habe die Zeit, dann komme ich nach einer Stunde wieder raus. Na, also dann habe ich wirklich
in Anführungsstrichen... kann wirklich viel Spaß machen, ja.
Dann habe ich wirklich den Supermarkt wirklich studiert an der Stelle. Aber so ist ja nicht die Realität. Die Realität ist die, dass wir auch gemäß der Reduktionsstrategie vom Bundesministerium ja Baustellen haben und sehen. Und wir schauen müssen an der Stelle, wie kriegen wir das irgendwie an den normalen, durchschnittlichen Konsumenten adressiert, dass er relativ einfach Lebensmittel vergleichen kann und sich für die tendenziell gesündere Variante entscheidet.
Das ist eine Art Nudging, oder?
Das ist eine Art Nudging, mhm. Ja. An der Stelle möchte ich behaupten, ist es ein positives Nudging, weil in dem Moment, wenn ich mich gerade auch bei den, und da guckt man sich die Bewertungskriterien vielleicht auch nochmal an, gerade so diese Stichwörter Salz, Zucker, gesättigte Fette, was wir nur wahrhaftig wirklich zu viel konsumieren an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass wir uns überlegen müssen, wie kriegen wir das mehr oder minder in den Griff. Und da kann es schon helfen, wenn ich vor einem Müsli-Regal stehe und ich jetzt Müslis finde mit sehr viel Zucker gegenüber Müsli, die vielleicht irgendwo so in der Größenordnung 10 Gramm und kleiner unterwegs sind, dann ist das zumindest gegenüber dem Standard-Müsli von 25 Gramm Zucker pro 100 Gramm dann doch ein deutlicher Unterschied.
Gleichzeitig, lass mich bitte kurz unterbrechen, mein letzter Stand ist, im Nutri-Score spielt es keine Rolle, wenn man Zuckerersatzstoffe für Leitprodukte einsetzt. Das kriegt einen besseren Nutri-Score-Wert, ist aber trotzdem, hat dann andere Nachteile, so ein Zuckerersatzstoff. Ist das der aktuelle Stand? Denn wir wollten auch einmal über die Anpassung des Nutri-Score sprechen.
Ja, das ist tatsächlich nicht der aktuelle Stand, weil
super. Seit... Super! Gute Neuigkeiten!
Seit der Reformulierung der Bewertungsgrundlage ist es tatsächlich so, das ist seit dem 31. Dezember 2023 so, mit Wirkung 1.1.24, dass unter anderem jetzt auch Süßstoffe abgewertet werden. Man kann das gerne zur Diskussion stellen, ob das an der Stelle richtig ist. Darüber hinaus gibt es aber definitiv Sachen, wo wir uns eigentlich ziemlich einig sind, dass das Novellierungen sind, die wirklich Sinn machen.
Wer seid ihr? Ernährungsprofis? Mitglieder des Ernährungsrates?
Das ist eine sehr gute Frage. Da spreche ich jetzt tatsächlich nicht vom Ernährungsrat, sondern das sind wir, wenn wir über die Ernährungswissenschaft sprechen und vor allem, wenn wir darüber sprechen, was tatsächlich die Realität des Durchschnittsverbrauchers ist. Der Durchschnittsverbraucher liebt süße Lebensmittel. Der Durchschnittsverbraucher isst zu viel Zucker. Dann ist zumindest ein breiter Konsens, dass Zuckeraustauschstoffe ein mögliches Tool sind, um von dem hohen Zuckerkonsum runterzukommen. Allerdings nur ein Tool auf den Weg, um Zucker möglichst gut und viel zu reduzieren, um sich generell auch der Süßkraft zu entwöhnen.
Ja, denn es ist ja ein bisschen paradox, dass du hast uns Beispiele mitgebracht, die hier vor uns liegen. Wenn ein Nesquik nach altem Nutri-Score ein B bekommt und da eine Firma wie Nestle hintersteckt, sind das natürlich einfach auch große Unternehmen, die natürlich eine große Rolle spielen bei der grundsätzlichen Struktur unserer Ernährung. Deswegen eine Zuckerreduktion wäre natürlich insgesamt für die Gesellschaft durchaus ein Impact, der da folgen könnte. Gar nicht so leicht.
Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Unternehmen einen schlechten Scorewert bekommt im D- oder E-Bereich, dass die da gerne auch an der Rezeptur arbeiten, dass der Scorewert wieder besser wird. Gibt es da Tendenzen, dass die Lebensmittelindustrie darauf reagiert?
Ja, das ist definitiv so, weil wir von mehreren Seiten den Anspruch haben, eigentlich möglichst gut im Nutri-Score dazustehen. Nicht zu guter Letzt ist es so, dass wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, ich natürlich auch davon lebe, dass das nicht über irgendein Logo irgendwie abgestraft wird in ihrer Beschaffenheit als solches erstmal. Da sprechen wir noch gar nicht wirklich von gesund oder ungesund. So kann quasi ein Negativ-Score logischerweise auch in der Verkaufspsychologie eine negative Signalwirkung auf den Konsumenten haben. Wenn dann noch daneben ein Produkt steht, was einen besseren Nutri-Score hat, also quasi grüner ist, dann kann es durchaus sein, dass das Produkt vom Konkurrenten gegriffen wird und somit der eigentliche Griff zum in Anführungsstrichen ungesünderen Lebensmittel nicht passiert und somit derjenige nicht den Zuschlag des Geldes mehr oder weniger auch bekommt.
Aber man kann doch bei diesem freiwilligen Label das einfach weglassen.
Das ist ein guter Punkt. Da muss man auch wieder so ein bisschen schauen, wie agiert denn überhaupt Handel und Produzenten, wenn zum Beispiel der Handel davon ausgeht oder in die Verhandlungen reingeht, ich möchte ganz gerne, dass du dieses Label trägst, dann hat oftmals der Hersteller nicht ganz so viel Wahl. Weil in der Regel ist es so, dass der Handel, man sagt immer im Marketing, so die Marktmacht 10 mehr hat. Das liegt halt einfach daran, dass der Handel einfach über 10-mal mehr Geld verfügt. Und somit ist der Hebel der
einfach
Entscheidung...
Einfach nice, wie gleich da die Hintergründe verteilt sind. Das ist gut, ja.
Ja, somit ist der Hebel quasi der Entscheidung höher auf Seiten des Handels. Und somit kann das durchaus sein, dass das nachher draufkommt, obwohl ich als Hersteller das gar nicht so wirklich will.
Wird denn im Handel dieses Logo gepusht oder gewollt? Ist das eine Aussage, die wir treffen können? Denn das... Da haben wir keine Einsicht.
Mhm. Die kann ich auch an der Stelle nicht wirklich treffen. Wenn man sich mal anschaut, wie sehr ist das Label überhaupt auf dem Markt vertreten, dann ist es auch da unglaublich schwer, eine einheitliche Aussage zu finden. Das BMEL, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, selber kommuniziert 820 Unternehmen, die dieses freiwillige Label führen. Wenn man mal schaut, wie viele Unternehmen es in der produzierenden Branche der Lebensmittel gibt,
paar mehr,
schwankt die Zahl so zwischen 5.600 und 6.200 Unternehmen. Das heißt, Die Wahrheit liegt zumindest auf seitens der Unternehmen bei 13-15%.
Ja.
Problem ist nur, die Unternehmen sagen ja an der Stelle nichts aus, sondern eigentlich müsste gefragt werden, wie viele Produkte sind auf dem Markt, und diese Zahl gibt es leider nicht. Wir wissen nur, dass wir im Lebensmittelherstellungsbereich über 170.000 Produkte auf dem Markt haben, das sind einige. Wir wissen aber nicht, wie viele davon einen Nutri-Score tragen.
170.000 verpackte Produkte sind auf dem deutschen Markt.
Ja.
Von wann ist diese Zahl?
Die Zahl ist von 2022, und zwar von der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.
Spannend.
Und wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen dahinstellt, findet man, wie gesagt, leider nicht den Konterpart. Mhm. Es gibt eine Zahl, die im Internet vor allem auch in der Recherche kursiert. Das ist zum Beispiel eine Zahl von Marktcheck. Das ist die einzige mehr oder minder valide Zahl, die ich gefunden habe in der Recherche. Die ist aus 2022, und sie schätzen einen Anteil von 40%.
Von was denn? Ich habe den Faden etwas verloren.
40% der Produkte haben einen Nutri-Score.
Wow.
Die ihn tragen könnten, muss man an der Stelle sagen. Ne?
Weil
Obst und Gemüse ist dann sowas zum Beispiel ist raus.
Gut, okay.
Das müssen wir jetzt an der Stelle einmal betrachten. Ja.
Okay, wir haben eine ganze Menge Input zum Thema Nutri-Score bekommen. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück zur Ausgangsfrage, nämlich dem Punkt, als wir uns gefragt haben, was bedeutet der Nutri-Score im Alltag? Ist das eine Orientierung für uns? Oder was für eine Rolle spielt das beim eigentlichen Einkauf? Also du, René, hast gesagt, dass es eigentlich etwas ist für Leute, die mit Ernährung eher wenig Berührungspunkte haben. Du hast sogar gesagt, die es als Laster empfinden und die dadurch eine einfache Handhabung bekommen in der Einschätzung, ist das gesund oder sollte ich mir das lieber klemmen, dieses Lebensmittel zu kaufen?
An der Stelle sollte man vielleicht auch noch sagen, das Laster mag im Zweifel auch sowas ganz Profanes sein wie Zeit. Dass man sagt, ich habe jetzt halt einfach nur in Anführungsstrichen 10 Minuten Zeit in meinem Kalender. Ich meine, klar, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, sagen wir immer so schön. Aber es gibt halt einfach diejenigen Menschen, die sagen, so 10 Minuten einkaufen, ne, Kasse, jetzt. Und diejenigen Leute, die sind halt unter Zeitdruck bei der Auswahl der Produkte. Und da hilft natürlich ein Score, wenn auf der einen Seite ein A, auf der anderen Seite ein B steht, dass ich natürlich relativ zügig, leicht verständlich auf das gesündere Produkt
greife. Also wir wollen niemandem sozusagen irgendein Problem mit Ernährung anreden oder angedeihen lassen. Aber es ist schon klar, wenn man schnell eine Entscheidung treffen möchte hinsichtlich der Gesundheit eines Lebensmittels, kann der Nutri-Score eine Unterstützung sein.
Ja, also ich glaube, er kann eine Unterstützung sein. René, du hast eben gesagt, dass du eher auf die Nährwerttabelle schaust. Und das muss ich zugeben, das habe ich mir auch angewöhnt, nachdem ich einen Vortrag über Zucker gehört habe. Da gab es auch wirklich hilfreiche Tipps, wie man ganz schnell die Nährwerte sich anschauen kann, auch vergleichen kann. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, René, ist der Nutri-Score quasi eine einfache Übersetzung dieser Nährwerte, dieser Inhaltsstoffe in diesem Lebensmittelprodukt.
Genau.
Also nur wenn man es detaillierter haben möchte, nicht nur den Nutri-Score von A bis E sich anschaut, kann man sich nochmal bei der Nährwerttabelle genauer informieren.
Genau, also es ist eine Essenz aus der Nährwerttabelle. An der Stelle mag ich vielleicht noch gerade einmal ergänzen, dass ich neben der Nährwerttabelle natürlich auch auf die Zutatenliste gucke. Aber jetzt muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie sieht das denn aus, wenn ich ein Konsument bin und jetzt affin für so ein Logo bin? Dann greife ich das Produkt. Im besten Fall schaffe ich es, dass der Konsument das Produkt umdreht. Ja, dazu muss ich ja auch meine Konsumenten, meine Käuferschaft ja auch erstmal über eine gewisse Dauer, über eine gewisse Zeit erziehen. Und dann ist es so, dass ich dann vielleicht auch eine Kombination des Scores, der Zutatenliste, dann schaue ich vielleicht auch ab und zu mal auf die Nährwerttabelle. Und schon habe ich ja das geschafft, was ich ja eigentlich möchte, nämlich ich treffe eine bewusstere Entscheidung und schüre quasi mehr Bewusstsein für das Thema Ernährung, Lebensmittel, Produktkonsum. Und wenn wir da so weit sind, dann habe ich wahrscheinlich auch einen Konsumenten vor mir stehen, der auch eine Affinität für solche Logos hat. Und dann könnte ich zum Beispiel mir gut vorstellen, dass auch wieder Systemlogos relevanter werden könnten. Also sowas wie das Thema ein Demeter-Logo, ein Fairtrade-Logo und dergleichen. Das heißt, wenn ich Produkte wirklich kriege über diese Affinität zu Logos, dann kriege ich ihn wahrscheinlich auch über solche Logos, die eigentlich für uns, für auch vor allem mit der Ernährungsrat, auch nochmal deutlich relevanter sind, weil das ist ja wieder die Ebene, die wir betrachten müssen, wenn wir uns das Ernährungssystem angucken.
So, und ich glaube, hier hake ich jetzt einfach ein, denn wir haben auch in der Vorbereitung gedacht, vielleicht mal eine Folge zu Labels, aber ich glaube, es gibt einfach unglaublich viel Gesprächsbedarf in Sachen Ernährung und das Fazit ist, das wollen wir ja auch mit diesem Podcast, Leute für Ernährung begeistern. Ich begreife den Nutri-Score jetzt als eine Einladung an Menschen, sich mehr damit zu beschäftigen.
Ja, es ist quasi der erste Schritt zur Sensibilisierung.
Ganz genau, zumindest kann er das sein. Super, vielen Dank. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Wissen rübergebracht. Womit wir diesen Podcast immer abschließen, ist eine Runde zu Fundstücken, die nochmal einen persönlichen Touch geben von denen, die eingeladen sind und dem Moderatorinnen-Team. René, du hältst schon ein Fundstück in der Hand und lächelst so. Bitte erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
Ja, es ist tatsächlich ein Fundstück und zwar ist es, ich muss immer jetzt überlegen, und zwar auf der einen Seite war es ursprünglich gedacht, ein westfälisches Pumpernickel. An der Stelle, weil wir natürlich hier über das Westfalenland natürlich sprechen, weil wir über Pumpernickel sprechen, weil Pumpernickel an und für sich auch ein gutes und gesundes Lebensmittel ist. Nur was ich jetzt allerdings...
Puh, Gott sei Dank sagst du das, sonst hättest du Stress bekommen.
Was ich nur allerdings wirklich in der Hand habe, ist ein westfälisches Vollkornbrot. Und das ist ganz interessant, weil ich habe mich selber ertappt, wie ich quasi dem Nutri-Score heute erlegen bin. Und zwar hatte das einzig verfügbare Pumpernickel ein Nutri-Score B. Und ich halte jetzt gerade hier in der Hand ein Vollkornbrot mit dem Nutri-Score A. Und ganz interessant ist...
Genutri-Score.
Der Nutri-Score. Genutri-Score. Auch sehr schön. Ganz interessant ist, natürlich sofort kam in mir der Lebensmitteltechnologe hoch, wo ich geschaut habe, was ist denn der Unterschied? Und siehe da, wir haben jetzt in dem Produkt, was ich jetzt hier in der Hand habe, mit dem Nutri-Score A, 3 bis 4 Gramm weniger Zucker. Und tatsächlich auch in Summe etwas weniger Kalorien. Das wird wahrscheinlich auch der Punkt gewesen sein, weshalb der Nutri-Score von B auf A gegangen ist, weil ansonsten sich die Produkte nicht wesentlich unterschieden. Und da ist mir direkt einmal lebensmittelrechtlich was aufgefallen. Und zwar heißt dieses Produkt westfälisches Vollkornbrot und eben nicht das eigentlich gewünschte Pumpernickel. Tatsächlich habe ich dann einmal in die Leitsätze für Broterzeugnisse reingeschaut und nachgeguckt, was für Anforderungen muss denn ein Pumpernickel erfüllen. Und das Pumpernickel hat im Wesentlichen eigentlich nur zwei. Und zwar muss es mindestens aus 90% Roggenbackschrot und oder Vollkornschrot bestehen. Und das wäre die zweite Anforderung, mindestens 16 Stunden bei geringer Temperatur hergestellt sein. Das eine kann ich ausschließen, weil die Zutatenliste sagt, Roggen, Vollkorn, Schrot ist drin.
Okay.
Es ist auch weitestgehend die einzige Zutat. Auch wenn hier nicht steht, wie viel Prozent es ist, wird es sehr wahrscheinlich 90% haben.
Es wird Schrot, Wasser und Salz sein, was da drin ist.
Exakt,
ne?
Das ist es. Und die einzige Anforderung, die dann demnach hier nicht erfüllt sein könnte, wäre quasi die 16 Stunden Backzeit. Und das bei den Energiepreisen ist meines Erachtens auch irgendwo herleitbar. Weil wenn das nämlich nicht erfüllt ist, darf es per Definition nicht Pumpernickel heißen. Und somit wäre das lebensmittelrechtlich gekehrt und genutri-scored.
Wieder was gelernt. Aber auf solche Sachen habe ich mich auch ertappt. Fängt man an zu achten. Danke für deine Story. Anne, was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Toastbrot. Ich war vor dem Regal mit dem ganzen Toastbrot und war erstaunt, dass die meisten Toastbrote mit einem Nutri-Score von A hatten. Für mich ist Toastbrot einfach ein Kohlenhydrateprodukt mit wenig anderen Nährstoffen. Und von daher war ich doch sehr erstaunt, ja, dass da so eine Bewertung gab. Du, René, hast hier auch eine Übersicht mitgebracht, wo eben das Toastbrot nach den alten Werten beurteilt wird. Und hier sehe ich, nach den neuen Richtlinien für den Nutri-Score bekommt das Toastbrot einen wesentlich schlechteren Wert von C. Da werden wahrscheinlich jetzt eben auch andere Faktoren berücksichtigt, eben die Ballaststoffe, die da fehlen. Ja, wie gesagt, da war ich doch sehr erstaunt, dass Toastbrot die Note A hatte.
Ja, an der Stelle muss man natürlich sagen, es wurde echt einiges beim Nutri-Score geändert. Das würde jetzt den Rahmen an der Stelle sprengen, einmal alles genau aufzulisten.
Durchaus, ja. Aber es gibt Excel-Tabellen im Netz, wo das alle interessiert nachgucken können.
Ja, aber darüber hinaus die Ballaststoffe, die Zucker, das Salz und Ähnliches wird hier einfach jetzt sukzessive verschärfter bewertet. An der Stelle ist halt einfach noch zu sagen, dass wir aufgrund der Verpackungsmaterialien, die bei den Herstellern auch logischerweise liegen und bedruckt sind, eine Übergangsfrist von 24 Monaten haben. Das heißt, erst in 2026 wird im Grunde der neue Score erst tatsächlich überall hundertprozentig zu sehen sein.
Wenn es nicht bis dahin eine weitere Anpassung der Regularien gab.
Das muss man an der Stelle tatsächlich auch noch sagen. Das heißt, es ist zum einen erstmal, glaube ich, ein Stück weit verständlich, dass es eine gewisse Übergangsfrist gibt. Allerdings führt das Ganze erneut zu einer misslichen Lage, weil ich hier jetzt eigentlich sowohl das Toastbrot mit einem Nutri-Score A finde, als auch das Toastbrot mit einem Nutri-Score C. Das heißt, die Entscheidung, die ich jetzt treffe am Regal, basiert im Zweifel sogar noch auf dem veralteten System.
Ist aber dasselbe Brot, ne? Also deswegen ist es auch ein bisschen...
Ja, und im Zweifel kann es durchaus sein, dass ich jetzt das B-Produkt abstrafe, dadurch, dass ich das A kaufe. In Wirklichkeit hat das A aber mit der neuen Berechnung ein C und ich hätte dann doch das B genommen. Also am Ende des Tages bringt das ein ganz klein bisschen mehr Verwirrung an der Sache ran und somit...
Wir gehen in 2 Jahren nochmal zusammen Toastbrot shoppen, dann gucken wir mal, was bei Anne im lokalen Supermarkt zu finden ist. Mein Fundstück als letztes ist tatsächlich, hat nichts mit dem Nutri-Score zu tun, es ist der Podcast von Foodwatch, der heißt Geschmacksverstärker und da habe ich auch eine Folge zum Nutri-Score gehört und deswegen bin ich nochmal auf diesen Podcast gestoßen. Ist spannend, denn bei denen zählt vor allem das Ernährungsphysiologische. Und ich hätte gedacht, dass auch gerade da Bio nochmal eine andere Rolle spielt. Aber spannende Perspektive kann ich nur allen ans Herz legen. Anne, möchtest du die Verabschiedung übernehmen?
Wir sind ans Ende gekommen. Ja, sehr gerne. René, wir haben viel erfahren vom Nutri-Score und alle Verbraucher, Verbraucherinnen beim nächsten Einkauf, die mehr über das Lebensmittel wissen möchten, können als ersten Anhaltspunkt eben den Nutri-Score sich anschauen, aber gerne auch auf die Nährwerttabelle gehen und nochmal auf die genauen Inhaltsstoffe schauen. Ich denke, der Nutri-Score ist ein guter Ansatz, sich mehr um die Lebensmittel zu kümmern. Sind sie gesund und nahrhaft und vor allen Dingen schmackhaft natürlich. Ja, vielen Dank, René.
Danke auch.
Danke.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge Münsterland ist bunt dabei warst. Für die Ernährungswende brauchen wir jede und jeden Einzelnen. Auch du kannst etwas bewegen. Finde noch mehr Ideen und Inspiration. Folge unserem Podcast und unseren sozialen Medien. Wir freuen uns aufs nächste Mal.